Taminado hat sich bis in die 60er Jahre mit dem Gedanken getragen, sich loszulösen von Indien. Und diese Gedanken sind wieder neu aufgekommen, wo man gefunden hat, die indische Regierung mache zu wenig für die Tamilen in Sri Lanka. Und das ist eigentlich jetzt das grosse Problem von Indien. Auf der einen Seite wettet sich der Haushalt aus dem Konflikt, haben selber schon genug zu tun mit dem Punjab, mit Pakistan, auch ihr Problem mit China. Und auf der anderen Seite ist der Druck von Tamil Nadu da. Man befürchtet, dass wenn man nichts macht, um den Konflikt beizulegen, dass das eben auf Tamil Nadu übergreift und dass das ein weiterer Konfliktherd wird, wo man muss eingreifen dann.
Was sind jetzt im Moment Bestrebungen von Indien? Was läuft oder was läuft nicht? Bist du darüber informiert?
Ja, Indien hat im Februar 1986 jetzt das erste Mal wieder seit der Machtübernahme von Rajiv Gandhi gesagt, dass der Konflikt in Sri Lanka Element von Völkermord hege. Und das ist eigentlich sehr eine klare Stellung, wo seit dem Regierungswechsel in Indien nie mehr da war. Indira Gandhi hat ähnliche Sachen gesagt und hat eine klare pro-tamilische Haltung gehabt. Der Rajiv Gandhi hat, als er an die Macht kam, ist probiert, besser auszukommen mit seinen Nachbarn, hat Beziehungen intensiviert mit Pakistan und China. Und heute hat man eigentlich in Indien das Gefühl, man sei dazu beigegangen, es nützt sich gleich nichts. Vor allem mit Pakistan hat man grosse Probleme, dass Pakistan auf der einen Seite Sikh-Terroristen ausbildet und mit Waffen unterstützt und auf der anderen Seite eben aktiv in Sri Lanka tätig ist. Es werden zum Beispiel sri-lankische Soldaten in Pakistan ausgebildet, wie auch in anderen Ländern, aber eben auch in Pakistan. Und Indien hat das Gefühl, es sei so fast ein Zweifrontenkrieg, und hat jetzt erstmals wieder klar Stellung bezogen. Auf der anderen Seite ist aber gerade jetzt vor etwa zwei Wochen doch wieder eine indische Delegation auf Colombo geflogen, zum Friedensgespräch wieder anbahnen. Und das ist jetzt offenbar fehlgeschlagen. Also ich habe den Eindruck, Indien kommt mehr und mehr dazu, klare pro-tamilische Haltung einzunehmen. Es sind auch, wo ich jetzt im April mit Vertretern von der Guerilla geredet habe oder mit Kennern in Südindien von der Lage, ist eigentlich deutlich geworden, dass Indien vermutlich die Tamilen in nächster Zeit stärker unterstützt.
Kannst du von diesen Gesprächen mit diesen Tamilen-Führern, Vertretern, die du in Südindien geführt hast, noch etwas erzählen? Auch vielleicht noch ein bisschen spezifisch über die Situation der Tamilen, auch in Südindien?
Ja, in Südindien hat es ganz verschiedene Gruppen von Tamilen. Oder es, einmal, es sind etwa 130'000 Sri Lanka-Tamilen heute in Indien. Etwa 30'000 davon sind in Flüchtlingslager unter ganz erbärmlichen Zuständen, die also mit ganz minimen Mitteln leben müssen, sehr arm sind, wobei auch Indien natürlich sehr ein armes Land ist, denen auch nicht mehr geben kann. Schon Mühe hat, um die 30'000 Leute zu unterstützen. Dann sind aber weitere 100'000 Sri Lanka-Tamilen in Indien, die zum Teil relativ gut gestellt sind, die Geld transferiert haben auf Indien und jetzt ihre Geschäfte haben dort. Oder zum Teil auch von Leuten aus dem Ausland unterstützt werden. Das Tamilen sind seit den 50er Jahren eigentlich in grossen Massen schon ausgewandert und sind heute zum Teil gut angesehene Geschäftsleute in Amerika oder Kanada oder auch Australien. Auch Ärzte hat es viele, die ausgewandert sind, und die unterstützen zum Teil dann Verwandte, die jetzt eben auch in Südindien leben. Und dann ist eben die Guerilla dort. Guerilla, das sind heute wahrscheinlich etwa 10'000 Kämpfer insgesamt in diesen fünf grossen Gruppen, und eben, die haben ihre Büro in Madras, die haben ihre Ausbildungslager in Südindien und relativ grosse moralische Unterstützung durch die Tamilen von Tamil Nadu.
நிற்கும் நீலமயில் வாழ்வதற்கு துணை ஊதல் திருநாமம் பற்றாது பொய்கையது கதிர்காமம் என்றும் பற்றாத பொய்கையது கதிர்காமம் நான் உன்னை மறந்தாலும் நீ என்னை மறக்கவில்லை வீடுகளில் அமர்ந்திருக்கும் அழகேசா அன்பர் மன கோயிலிலே வந்திருக்கும் குமரேசா நீ இருக்க எனக்கென்ன குறை ஐயா திருநீர் இருக்க பயமில்லை முருகையா ஏழு கடல் தாண்டியொரு இசைக்கடலில் என் பயணம் காலமெல்லாம் தொடர வைத்தாய் வேலவனே தூயவனே நான் உன்னை மறந்தாலும் நீ என்னை மறக்கவில்லை ஆவினன் குடிவாழும் பெருமானே என் ஆவியிலே கலந்த முருகோனே நான் உன்னை மறந்தாலும் நீ என்னை மறக்கவில்லை
Martin Stürzinger, du hast vorhin erzählt von der Rolle, die Indien spielt in diesem ganzen Konflikt. Könntest du von der übrigen internationalen Verflechtung noch etwas berichten, auch vom Engagement der anderen Grossmächte und auch verschiedene Geheimdienste treiben ja ihr Wesen oder Unwesen in Sri Lanka. Könntest du über das noch etwas erzählen?
Ja. Es ist komplex und es ist auch schwierig, da dahinter zu sehen. Sri Lanka hat einen Hafen im Osten von der Insel, Trincomalee. Das ist der grösste Naturhafen östlich von Suez. Und da haben die Amerikaner schon lange darauf spekuliert, dass der Hafen einmal brauchen als Basis. Da haben auch Verhandlungen stattgefunden. Und das ist natürlich klar, dass Indien das nie tolerieren würde, dass die USA Basen hat für die Marine so in der Nähe von ihrem Land. Und Indien hat sich also immer entschieden dagegen gewehrt, dass der kommt. Und das ist heute, gehört man relativ wenig davon. Aber die Amerikaner haben natürlich weiterhin ein Interesse an dem Hafen. Und Trincomalee liegt im tamilischen Gebiet, also in dem Gebiet, das die Tamilen für sich beanspruchen. Und es ist klar, dass das auch ein sehr wichtiger Konfliktherd ist zwischen den Tamilen und den Singalesen. Dass die Singalesen unter keinen Umständen den Hafen wollen hergeben wollen. Das wäre mal so die Verknüpfung mit den USA. Jetzt gibt es ja verschiedene Mächte, die dann mit den USA befreundet sind. Und wo jetzt eben vorgeschoben werden, zum Teil, und dann die singalesische Regierung unterstützen. Das sind in erster Linie Pakistan, das habe ich schon erwähnt, wo sri-lankische Soldaten ausbildet, wo auch Waffen liefert an Sri Lanka in ziemlich grossem Ausmaß. Dann ist es Israel, wo Geheimdienstleute geschickt hat auf Sri Lanka und die tun jetzt in Sri Lanka spezielle Truppen ausbilden, Special Task Force. Die ist also eine spezielle Anti-Guerilla-Bekämpfungsgruppe, die zum Teil mit ganz groben Massnahmen gegen Tamilen vorgeht. Also indem, dass zum Beispiel, wenn es zu einem Anschlag kommt, dass man dann Rückgriff nimmt auf die Zivilbevölkerung, weil man sagt, die müssen irgendwie dahinter sein, die müssen das gewusst haben vorher. Und das ist ja genau das Schlimme jetzt in diesem Konflikt, dass vor allem die Zivilbevölkerung davon betroffen ist in diesen tamilischen Gebieten. Dann hat England hat Geheimdienstleute in Sri Lanka, wo die Polizei zum Teil ausbildet. Das sind so, ja, vielleicht das, was am offensichtlichsten ist. China tut Waffen liefern an Sri Lanka. Da nimmt man an, dass das vielleicht auch der Konflikt ist zwischen China und Indien, der zu dem beiträgt, dass China pro Sri Lanka eingestellt ist. Und auf der anderen Seite muss man jetzt schauen, wer die tamilischen Gruppen unterstützt. Das ist eben in erster Linie Indien, wo wie immer gesagt wird, dass Indien die Guerilla nur moralisch unterstütze. Aber es ist doch anzunehmen, dass eine gewisse materielle Unterstützung da ist oder dass zumindest Waffenimport toleriert werden. Dann ist es geredet davon, dass Libyen zum Beispiel schon Spitzen der tamilischen Guerilla ausgebildet hat. Eben natürlich gegen Israel und gegen Amerika gerichtet. Wobei heute das wahrscheinlich in einem kleinen Mass da ist. Das ist, das sind so Kaderleute gewesen, Ende 70er Jahre. Und vermutlich Russland nimmt wahrscheinlich auch einen pro-tamilischen Standpunkt ein, wobei es nie konkret Stellung bezogen haben. Aber es ist auffallend, dass Russland seit dem Dezember 1985 keine sri-lankischen Themen gekauft hat und vorher einen relativ grossen Anteil gekauft hat. Und das könnte von mir aus gesehen auch mit dem zusammenhängen, dass eben auch die sri-lankische Wirtschaft jetzt boykottieren will.
Martin Stürzinger, auch der Urs Geiser hat ja das letzte Mal betont, dass seiner Meinung nach wirtschaftliche Gründe für den Konflikt zwischen den Singalesen und den Tamilen verantwortlich sind. Könntest du auch noch etwas über die wirtschaftliche Situation sagen?
Mich tut es auch, dass die Wirtschaft entscheidend ist in diesem Konflikt. Es ist im 1977 zum grundlegenden Wandel von der Wirtschafts- und Entwicklungspolitik gekommen, wo die UNP die Macht übernommen hat. Die bisherig im Import substituierende Wirtschaft ist aufgehoben worden und man hat sich an einer forcierten Exportproduktion zugewendet. Und das hat ganz konkret Folgen gehabt. Die sozialen Unterschiede sind grösser geworden. Man hat zum Beispiel die Verbilligung vom Reis aufgehoben. Und das hat zur Folge gehabt, dass eben die armen Unterschichten, dass die haben müssen mehr für den Reis zahlen und aus dem Grund auch schlechter gestellt gewesen sind als vorher unter der SLFP-Regierung. Das hat sich verschärft. Sri Lanka ist ja stark abhängig von Tee-Export. Das ist Nummer eins als Devisenbringer. Und die Teepreise haben 1984 angezogen. Durch das hat die Wirtschaft weitgehend gerettet werden nach der Unruhe im 1983, wo der Tourismus stark abgenommen hat. 1985 sind die Preise zurückgegangen und jetzt wird auch weniger Tee verkauft. Das hat zur Folge, dass eben der Devisenbringer Nummer 1 weniger wichtig wird. Es kommt weniger Geld so rein. Tourismus, der 1982 Nummer 2 war als Devisenbringer, ist zurückgefallen auf den Platz 4. Wegen dieser Unruhe im 83. Im 83 hat das nachgegeben. Vorher war das die Entwicklungsbranche gewesen, als Devisenbringer. Hat sich verzehnfacht von 1970 bis 1982, die Einnahmen aus dem Tourismus. Und das hat jetzt abgenommen. Es ist immer noch relativ wichtig, aber sicher nicht mehr so wichtig wie 1982. Ganz im Gegensatz zu dem haben die Verteidigungsausgaben stark zugenommen. Die haben sich verzehnfacht von 1978 bis 1985 und haben heute ein Mass, das für ein Entwicklungsland in dieser Größe wie Sri Lanka enorm gefährlich ist.
Also Verteidigungsausgaben im Klartext heisst das Aufrüstung von Armee und Polizei für internen Einsatz, oder?
Ganz klar, ja. Also das ist der sogenannte, also die Massnahmen gegen Terroristen, wie die Regierung sagt, fordern einfach die Mittel und man hat enorm Waffen eingekauft. Boot, das man vorne hatte, Flugzeug, um dem Herr werden können, dieser sich ausbreitenden Bewegung. Wobei zu sagen ist, dass die Armee eben relativ schlecht ausgebildet ist. Das war vorher so eine Armee, die mehr so bei Paraden auftreten ist. Und die muss heute eben Massnahmen ergreifen gegen Leute, die bereit sind, zu sterben für ihr Ziel. Und das können sie einfach nicht. Die sind Galesen, die kommen zu der Armee, weil sie arbeitslos sind und dort relativ gut bezahlt sind. Und genau darum auch kommt es natürlich immer wieder zu diesen Rückgriffen auf die Zivilbevölkerung, weil sie einfach den Guerilla nicht Herr werden können und aber trotzdem sehr frustriert sind, wie sie sehen, wenn Leute aus der Armee umgebracht werden. Und dann ist das von ihnen aus gesehen die einzige Möglichkeit, um da ihre Frust und ihre Wut loszuwerden. Die wirtschaftliche Situation eben hat sich ständig verschlechtert. Finanzminister warnen schon seit Jahren, dass Sri Lanka muss unter einer anderen Wirtschaftsform finden muss, dass man nicht so haushalten kann, nicht die Armee derart aufrüsten und immer mehr ausgeben für die Verteidigung. Das hat Folgen für die Politik, dass eben zum Beispiel noch mehr Bevölkerung muss unterdrückt werden. Die Bevölkerung wird unwillig, die spüren das auch. Die Linksparteien finden wieder mehr Zulauf. Und das führt eben zu dem, dass man jetzt im 1986 eben auch wieder anfängt, singalesische Oppositionspolitiker zu verhaften, weil einfach die sozialen Unterschiede grösser geworden sind und die Leute mit dieser Regierung so immer weniger einverstanden sind. Die tamilische Guerilla probiert die Lage von der Regierung auszunutzen. Ich weiss genau, dass die Regierung auf gute Wirtschaft angewiesen ist, auch auf Hilfsgelder aus dem Ausland. Und es ist zum Beispiel das letzte Jahr von einer neuen kleinen tamilischen Gruppe sind so Flugblätter verteilt worden. Sie haben den Tee vergiftet und es ist aufgrund von dem auch ist der Teeverkauf dann zurückgegangen. Das war eine ganz klar gezielte Massnahme gegen die Wirtschaft. Jetzt die Anschläge auf das Flugzeug von der Air Lanka in Colombo oder überhaupt auch jetzt der zweite Anschlag auf das Telegrafenbüro in Colombo, auch die sind ganz klar gegen den Touristenstrom gerichtet. Man will die Wirtschaft lahmlegen. Außerdem sollten im Juni jetzt Gespräche stattfinden in Paris von den Ländern, wo Sri Lanka Hilfe leistet, Entwicklungshilfe. Und man probiert auch da, die Gespräche so zu beeinflussen, dass die Wirtschaft eben nicht mehr so weitergeht. Weil das die Möglichkeit ist, für die Regierung im Moment noch ihre Armeeausgaben so hoch zu behalten.
Wie siehst du die Zukunft von Sri Lanka? Gibt es Lösungen für diesen Konflikt? Wie könnte die aussehen? Oder gibt es keine Lösungen?
Also es ist einmal zu sagen, dass es eben in letzter Zeit, vor allem auch jetzt Anfangsjahr, zu einer Verschärfung des Konflikts kam, wo man in der Schweiz wenig davon gehört. Aber der Konflikt hat sich ausgeweitet auf den Süden und auf das Hügelgebiet, wo die Indietamilen wohnen. Es ist heute so, dass die Leute Angst haben vor einer Wiederholung von diesen Unruhen von 1983. Die Lage ist sehr unsicher und es langt meistens etwas ganz Kleines, um es zu einem Ausbruch zu lassen. Bei diesen Unruhen im Hügelgebiet ist das zum Beispiel also absolut lächerlich eigentlich. Eine Schuld von 12 Rupien war. Das ist nicht einmal ein Franken, wo ein singalesischer Ladeninhaber zurückgefordert hat von einem Tamil während einer Prozession. Und dann ist der Tamil angegriffen worden. Die haben sich angefangen zu wehren und es ist dann zu Rückgriff gekommen. Die haben dem Singalese, dem sind Laden zusammengeschlagen und dann ist es weitergegangen und das ist zu Unruhe gekommen, die sich ausgeweitet haben auf verschiedene Dörfer und also Dutzende oder wahrscheinlich 400 von Toten gefordert haben. Und so langt ein kleiner Funke, um das wieder zum Explodieren zu bringen. Und vor dem hat man sehr grosse Angst. Das andere ist, dass sich Politik auch verschärft hat, Repressionen von der United National Party. Die ist unsicher, unstabil, die Regierung heute. Es gibt auch interne Machtkämpfe. Jetzt schon um die Nachfolge des Präsidenten Jayawardene, der keine dritte Präsidentschaftsperiode mehr machen kann. Das ist festgelegt in der Verfassung. 1989 muss Sri Lanka, wenn es legitim zugeht, einen neuen Präsidenten haben. Und da ist jetzt schon das Gerammel innerhalb der UNP. Und das Einzige, was die Partei heute noch zusammenhält, kann man sagen, das ist der Tamilen-Konflikt, wo sie gegen aussen eben stark macht, wo ermöglicht, dass die Partei zusammenhält. Wenn der Tamilen-Konflikt nicht mehr wäre, dann wäre die Partei schon lange zersplittert. Und all das spürt man dort. Es ist dann, also das wäre jetzt mal die singalesische Seite. Auf der tamilischen Seite sind es die Machtkämpfe jetzt innerhalb von der Guerilla, wo offenbar jetzt Tigers die Oberhand haben. Vorher schon die grösste Gruppe gewesen und von mir aus gesehen sehr eine machthungrige Gruppe, die sich auch nicht auf Kompromisse einlässt, die schon immer gesagt hat, es gäbe für sie nur Tamililem, etwas anderes kommt nicht in Frage, provinzielle Autonomie oder etwas, das dem gleich kommt. Und wenn die jetzt tatsächlich die Oberhand überkommen, dann bedeutet das ganz klar, dass beide Seiten noch weniger kompromissbereit sind. Und dann muss man ganz sicher eine neue Eskalation befürchten.
Danke vielmals, Martin Stürzinger, für das Gespräch.
பன்னீர் காவடி ஏறி வரும் சுவாமி மலையிலே பால் காவடி ஆடி வரும் பழனி மலையிலே குளிர் பன்னீர் காவடி ஏறி வரும் சுவாமி மலையிலே வேல் காவடிகள் வரிசை வரும் ராலி மலையிலே வேல் காவடிகள் வரிசை வரும் ராலி மலையிலே மனம் வீசும் சந்தன காவடிகள் மருத மலையிலே மனம் வீசும் சந்தன காவடிகள் சென்னி மலையிலே சேல் காவடிகள் துள்ளி வரும் வள்ளி மலையிலே எழு சேவ காவடி கூவி வரும் சென்னி மலையிலே மால்மருகனுக்கு காவடிகள் சுருளி மலையிலே மால்மருகனுக்கு காவடிகள் சுருளி மலையிலே மலை தேன் சக்கரை காவடிகள் தணிகை மலையிலே மலை தேன் சக்கரை காவடிகள் தெய்வ மலையிலே ஆடும் மயிர் காவடிகள் அழகர் மலையிலே சேர்ந்தாடும் சர்ப்ப காவடிகள் தெய்வ மலையிலே அவன் சூடும் புஷ்ப காவடிகள் சோலை மலையிலே அவன் சூடும் புஷ்ப காவடிகள் சோலை மலையிலே அவன் கொண்ட சுமக்கும் காவடி தோல் எந்த மலையிலே அவன் கொண்ட சுமக்கும் காவடி தோல் பன்னீர் காவடி ஏறி வரும் சுவாமி மலையிலே வேல் காவடிகள் வரிசை வரும் ராலி மலை பால் காவடி ஆடி வரும் பழனி மலையிலே, பழனி மலையிலே.
Das war die Sendung «Flüchtlinge und Asylsuchende», heute der zweite Teil zum Thema Tamilen, Sri Lanka. Die heutige Sendung hat probiert, die aktuelle Situation in Sri Lanka zu illustrieren. Der erste Teil ist auf Ursachen und Hintergründe des Konflikts zwischen den Tamilen und den Singalesen eingegangen. Der nächste und letzte Teil dieser Tamilenreihe stellt das Leben und die Situation der Tamilen vor, die heute bei uns in der Schweiz leben. Nicht gerade unter den glücklichsten Umständen, um es einigermaßen freundlich zu sagen. Als Gast im Studio war Martin Stürzinger heute. Technik hat Dan Gilbert besorgt. Und am Mikrofon verabschiedet sich der Rolf Glückler.
கோலம் தெரியுதையா கொஞ்சும் தமிழ் கேட்டேன்.